Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Da ist es vorbei, die Saison. Sven, bist du froh?
Ja, irgendwie bin ich froh. Es hat ein Ende. Ob das nun glücklich oder nicht ist, das können andere entscheiden. Aber viel länger hätte es nicht gehen müssen.
Glücklich ist das Stichwort. Unser Gast ist Kai @abknicker auf Twitter. Kai, bist du glücklich?
Ach ja, doch.
Das klingt ja sehr überzeugend.
Ach, geht ja schlimmer, ne? Also nee, glücklich, dass es vorbei ist. Also da schließe ich mich Sven an. Ich glaube, länger hätten wir das auch nicht mehr machen müssen. Aber, ist ja Fußball, ne?
Freut ihr euch denn schon auf die kommende Saison? Also ich bräuchte jetzt keine Sommerpause.
Ach doch, also so ein bisschen Abstand hätte ich doch ganz gerne. Ein bisschen neu sortieren alles, den ganzen Mist und mal einen Augenblick an was anderes denken. Und ja, und dann, ich schätze aber mal so in 3-4 Wochen. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, was für einen Trainer wir kriegen, ob der einen so ein bisschen mitnimmt. So das, was momentan so im Gespräch ist, das ist ja eher so ein, naja, aber man muss mal gucken.
Ich bin froh, wenn wir endlich mal keinen sympathischen Trainer haben.
Den meinst du bei der Halbwertszeit hier bei uns?
Dann, aha, ja. Dann bricht mir nicht das Herz wieder. Das ist eigentlich ganz angenehm.
Kai, möchtest du einen sympathischen Trainer kriegen?
Ach, mir ist das eigentlich egal, ob der jetzt sympathisch ist oder nicht, weil mit Sympathie nach außen und so weiter und so fort, ach Gott, Was bringt mir das? Also ich will einen Trainer haben, der mit der Mannschaft gut klarkommt. Das ist wichtig. Und wenn ich da einen Unsympathen habe, der in Interviews nicht die beste Performance bringt, aber dafür die Mannschaft erreicht, ist das, glaube ich, 1000-mal mehr wert als so ein Wohlfühlcoach, wo alle denken, oh cool, toll, super, ich freue mich, ja Mensch, den hätte ich auch gerne mal auf dem Geburtstag zu Gast oder so, das ist bestimmt super spannend. Aber wenn der halt mit der Mannschaft nicht klarkommt, dann kannst du dir dafür auch nichts kaufen. Also insofern lieber jemanden, der da sein Handwerk versteht und vielleicht in der Außendarstellung nicht so gut ist, ist in Hamburg immer schwierig, weiß ich. Aber der dafür dann halt was reißt. Insofern, nö. Und um auf die erste Frage zurückzukommen, ich freue mich auch schon wieder auf die neue Saison tatsächlich. Bisschen Pause brauche ich jetzt, dass man die Wochenenden mal anders gestaltet und so. Aber ich meine, geht ja auch, glaube ich, schon am 23.07. oder so schon wieder los. Und doch, freue ich mich. Das könnte eine spannende Saison werden, auf vielen Ebenen.
Das Schöne ist ja, dass wir in die kommende Saison nicht als Favorit reingehen.
Ja, Tanja, doch, Tanja. natürlich, Tanja. Also, weil auch wenn wir das auch in dieser Runde schon häufiger diskutiert haben, also dass da ein Wandel stattgefunden hat, diese manchmal nicht mehr ganz gesunde Überheblichkeit vielleicht so ein bisschen jetzt auch abgeschmolzen ist, alle anderen werden uns immer noch als Favorit wieder projizieren. Ich glaube, wichtig ist, ob wir als Verein da dann auch sagen, ja, wir wollen jetzt aufsteigen oder nicht und uns damit selber zum Favoriten machen. Aber selbst wenn wir es nicht tun, wird bei dem Umfeld und bei allen anderen, die da sind, werden die uns die Favoritenrolle zuschieben. Ob das dieses Jahr oder nächstes Jahr dann so einfach ist, das sei mal dahingestellt, weil es ja doch durchaus interessante Liga-Konkurrentin nächstes Jahr gibt, sei mal dahingestellt. Aber also ich glaube, aus der Favoritenrolle kommst du halt nicht raus. Also ja, wenn du 10 Jahre zweite Liga spielst vielleicht, aber dann bis dahin ist da immer noch sehr, sehr viel im Hinterkopf bei den Leuten.
Ja, sind wir aber auf dem besten Wege dazu, das zu schaffen, die 10 Jahre zweite Liga. Ja, wenn wir jetzt mal zurückblicken, woran hat es gelegen? Wie kann das sein, dass zum dritten Mal der Ander die Rückrunde so fatal schlecht ist?
Ey, das war die beste Zweitligasaison aller Zeiten.
Ja, weil die Hinrunde noch ein bisschen besser war oder die Rückrunde ein bisschen weniger schlecht. Aber es ist ja vollkommen egal. Aber trotzdem gleichen sich ja die 3 Jahre wie ein Ei das andere, ne?
Bitte was?
Wie ein Ei das dem anderen.
Ach so, ja. Was geduschelt, Entschuldigung.
Ja. Und ob wir nun 56, 54 oder 58 Punkte haben, ja. Egal.
Naja.
Woran hat es gelegen, Tanja? Sag mal. Ich hatte nämlich eben schon als Kai von dem Trainer, der ja nur erfolgreich arbeiten und nicht sympathisch sein muss, habe ich noch so überlegt, ja, gibt das diesen Trainer überhaupt, der in Hamburg erfolgreich über ein Jahr und länger arbeiten kann? Kannst du dir so jemanden vorstellen, Kai?
Bestimmt. Also ich weiß noch nicht, ob der schon geboren wurde, aber...
Auf welchem Planeten, ne?
Ja, auf welcher Planet? Also doch, glaube ich schon. Also dass es solche Kandidatinnen und Kandidaten da gibt, das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Ich bin aktuell aber auch wirklich nicht drin, wer jetzt überhaupt auf dem Markt ist, wer Trainer ist. Bei dem, der jetzt da neu vorgeschlagen wurde, musste ich tatsächlich googeln, wo der vorher war, weil ich den schon komplett wieder verdrängt hatte. Also kann es geben. Also auch manche Trainer, die wirkten ja manchmal vielleicht auch erstmal nur am Anfang so und wurden dann am Ende halt sympathisch. Also ich sag mal so Martin Jol oder auch Huub Stevens, die sind jetzt ja auch nicht auf den ersten Blick erstmal die Sympathen. Man lernt dann auf dem zweiten und dritten kennen, dass hinter dieser Grantigkeit durchaus Witz und Charme ist. Dann mag man sie auf einmal, weil sie auch ein bisschen länger vielleicht da waren. Aber Gott, ich glaube, wichtig ist, wie gesagt, beim Trainer musst du halt gucken, dass das mit den Zielen, die der Verein hat, mit der Spielphilosophie, die du machen willst, zusammenpasst. Und das ist, glaube ich, wirklich das Wichtige. Und das Sympathische ist dann erstmal zweitrangig. Ne? Also guck dir so einen Kollegen an hier, der jetzt da bei Bayern demnächst trainieren wird, ne? Der Julian Nagelsmann. Der wirkt jetzt ja auch so, wenn der da an der Seitenlinie ist, nicht super sympathisch und so, aber kann ja offensichtlich was. Ist übrigens, jetzt hauen mich wieder alle bei Jürgen Klopp auch so, also an der Seitenlinie kann ich den Typen nicht ausstehen. Neben dem Platz ist es phaseweise durchaus anders. Das hängt dann immer mit der Werbepräsenzzeit auch zusammen, also das schwankt dann immer so. Aber darum geht es ja. Also, ne, hier Van Gaal oder wie er da hieß. Das sind ja alles jetzt nicht Trainer, wo du sagst, boah, sympathisch, cool, sondern die arbeiten halt gut. Und da musst du halt, glaube ich, mehr drauf schauen. Und wenn er dann auch sympathisch ist, super. Aber ist jetzt echt nicht kriegsentscheidend.
Tja. Ich drehe mal die Uhr ein bisschen zurück. 4.4. 14.41 Uhr. Ich kenne jemanden, der hat da getwittert, der HSV ist seit 315 Minuten ohne Gegentor. In Klammern 5,25 Stunden. Tanja weiß, worauf ich anspiele und welche Situation das war. Das war der Wendepunkt dieser Saison, Tanja.
Ich glaube, das warst du, der das getwittert hat. Und kurz darauf schoss Hannover ein Tor.
Und nach dem anderen.
Ja. Am Ende des Spiels waren es 3, die sie erzielt hatten und wir auch 3, schon in der ersten Halbzeit. Das war offensichtlich der Knackpunkt der Saison. Also wir hatten ja vorher schon dieses unglückselige Spiel gegen Aue, wo wir auch eigentlich nach der ersten Halbzeit dachten so, wow, die können ja Fußball spielen und wer soll den HSV noch aufhalten? Und dann geht das Ding 3-3 aus. Dann das gleiche nochmal gegen Hannover. Ich glaube, da ist schon einiges kaputt gegangen in dem Augenblick. Weil du da dann denkst, so, ach scheiße, jetzt geht das schon wieder los.
Kai, hast du auch so einen Moment, war das der oder was glaubst du, was war der Moment, wo der HSV die Saison weggeschmissen hat?
Ach, weiß ich gar nicht. Also sicherlich das mit Gibt's da so Momente, wo du sie weggeworfen hast? Also mir kam diese Rückrunde halt eher so schleichend vor, dass da halt das, was in der Hinrunde halt dann immer noch so bei einer 50-50-Chance gut gegangen ist, da dann auf einmal schief ging. Und ich weiß auch nicht, wie lange die Ausrede noch zieht mit, ja, dann merkt die Mannschaft, das geht jetzt schon wieder los. Also ja, da sind auch einige Spieler dabei, aber da sind auch Spieler dabei, die das noch gar nicht so kennen. Also für mich war die Rückrunde eher so was Schleichendes, also wo man dann, also wo man so irgendwie merkte, dass der Wille da dann noch, oder die, sagen wir mal, nicht Wille, sondern vielleicht auch die, so diese Lockerheit und so auf einmal fehlte. Also man wirkte so ein bisschen verkrampft. Also ich denke mal auch so Spiele wie gegen Würzburg, also die einfach unterirdisch waren, also das einzige unterirdische Spiel eigentlich. Aber und halt ja, wo du so knappe Dinger dann doch noch wieder blöd Punkte liegen lässt. Aber so den Moment, wo das dann kippte, weiß ich gar nicht. Also tue ich mich echt schwer.
Aber letztlich war es ja auch das, genau was Jonas Bolt dann in der Pressekonferenz gesagt hat, als Daniel Thun freigestellt wurde, nämlich dass die Entwicklung dann irgendwie plötzlich rückläufig war. Und das hast du ja auch gesehen, irgendwie, wo gegen Heidenheim oder gegen Bochum wirklich noch gut gegen den Ball gearbeitet wurde, funktionierte das plötzlich nicht mehr gegen Karlsruhe und gegen Regensburg und wie sie alle hießen. Und das war eigentlich so das, was ich ein bisschen erschreckend fand, weil sie konnten es ja schon mal. Warum haben sie das da plötzlich wieder verlernt? Das verstehe ich immer noch nicht.
Ich glaube, das ist auch in den letzten Jahren ja schon immer dieser Punkt gewesen, dass man diesen Punkt vielleicht nicht genau ausmachen konnte, woran das jetzt gelegen hat, aber irgendwie scheinen die Trainer die Mannschaft zu verlieren, nicht mehr zu erreichen oder die Mannschaft verliert den Glauben an sich selbst oder teilweise war das ja auch so, dass man 10 Minuten, Viertelstunde zu Anfang noch recht vernünftig gespielt hat, aber dann irgendwo den Faden verloren hat. Man kann es eigentlich nicht so recht greifen, was da letztlich passiert ist und das ist auch das, was einen vielleicht oder was mich auf jeden Fall so ein bisschen fuchst, dass man nicht sagen kann, okay, zack, daran hat es gelegen, das ändern wir jetzt und dann wird alles besser, sondern du hast grundverschiedene Trainer gehabt in den letzten 3 Jahren, du hast grundverschiedene Mannschaften gehabt, also natürlich ist es ein Gerüst durchgeschleppt, aber die Herangehensweisen waren ja ein bisschen anders und auch andere Spieler haben wichtige Positionen übernommen und es hat aber, wie gesagt, trotzdem war das Endergebnis immer gleich.
Ja, aber so ein bisschen, wenn du wirklich nach Knackpunkten suchen willst, würde ich auch noch neben den unglücklichen Ergebnissen gegen Hannover und gegen Aue dazu nehmen, die schwere Verletzung von Leistner. Weil in dem Augenblick, wo dem die Sehne im Oberschenkel da gerissen ist, ging bei uns defensiv immer es wirklich bergab.
Wollte ich auch gerade sagen. Also das war auch so ein Punkt, glaube ich, oder einer der Bausteine vielleicht, also halt so blöde Verletzungen. Ne? Und die von Leistner hat da, glaube ich, auch massiv reingespielt. Einer der wenigen älteren Spieler im Kader, der ja auch da Erfahrungen hat. Also vielleicht kann man das da auch mit dazu zählen. Aber sonst, ja, ist richtig greifbar eigentlich nie. Ist echt sehr, sehr seltsam.
Langen euch die Konsequenzen momentan aus dieser Saison, also dass Trainer weg ist und sonst was, oder müsste man da noch mit einem viel härteren Besen durch den Volkspark fegen, um das mal so auszudrücken und dann noch versuchen, da alles Mögliche, was da sonst noch so rumrennt, rauszuschmeißen?
Wer soll das denn machen?
Keine Ahnung.
Also wer soll aufräumen? Also ich meine, der Aufsichtsrat, der wird ja nicht dahergehen und jetzt die beiden Vorstände rausschmeißen. Die sind ja nicht bekloppt. Wir haben kein EV-Präsidium, das da irgendwie was in die Wege leiten könnte. Also im Augenblick ist da ein komplettes Machtvakuum, was den Überbau über der Vorstandsebene betrifft. Und um Himmels Willen, die sollen da bitte niemanden rauswerfen, weil dann haben wir ein richtiges Problem.
Ja, und vor allen Dingen, also ich finde, der Vorstand hat doch seine Arbeit gut gemacht. Also Es gab Spielzeiten, wo das anders war. Aber was man so mitbekommt, was man noch mitbekommt und nicht mehr, dass man alles mitbekommt, ist schon mal ein großer Schritt. Und sie haben am Anfang, wie wir alle auch einheitlich gesagt haben, einen guten Trainer mit einer guten Mannschaft. Das hat dann ja auch die ersten zwei Drittel der Saison auch gut funktioniert. Und dann ja sogar am Ende noch die Konsequenz gezogen, wo wir alle schon wieder dachten, oh, der HSV macht wieder HSV-Dinge. Aber das halt auch erklärt und alles. Also ich wüsste nicht, warum man jetzt hier in Aktionismus verfallen sollte und das, was jetzt in Ansätzen schon aufgebaut wurde, da jetzt dann auch weiter wieder einreißen sollte. Also war jetzt auch, ich sag mal so, auch jetzt so die letzten Spiele mit Horst Rubisch. Man hat ja auch gesehen, dass durchaus auch aus der eigenen Jugend, aus dem eigenen Nachwuchs da ja auch Spieler jetzt sind, die auch nachrücken können. Also wir reden immer von langfristiger Entwicklung und wenn man sich das jetzt so anguckt, hat dieser Vorstand da ja auch ein Stück jetzt wieder zu beigetragen, dass da auch solche Perspektivspieler und solche Perspektiven auch sind. Also insofern, klar, es sind nicht aufgestiegen, gut, Schwamm drüber, können wir einen Haken dran machen, das stimmt. Aber wenn wir sie nur daran messen wollen, dann wechselst du halt nicht nur den Trainer jährlich aus, wenn es doof läuft, sondern auch den Vorstand. Also ich meine, was soll das?
Naja, das Vorstand jährlich auswechseln machen wir sowieso. Mal ganz nebenbei, morgen ist es dann tatsächlich der Fall, dass Jonas Bolt 2 Jahre im Amt ist, wo er bei seiner Antritts-PK gesagt hat, das wäre schon ein Erfolg. Ich würde sagen, da hatte er recht. Das ist ein Erfolg, dass er sich 2 Jahre lang da halten kann, weil die Einschläge kommen echt näher. Das ist schon teilweise etwas polemisch, was da jetzt auf ihn einprasselt, aber ob er sich ohne das Machtvakuum jetzt im AR beziehungsweise im EV-Präsidium wirklich über den Sommer halten könnte, hätte ich bezweifelt.
Also, wie gesagt, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass das, was Tanja schon sagte, dass das momentan da niemand eigentlich ist, der Verantwortung übernehmen könnte und dem man auch zutrauen würde, da irgendwelche vernünftigen Entscheidungen zu treffen. Aufsichtsrat sollte sich jetzt so gut er kann eben zurückhalten, bis der neue Vorstand gewählt ist und man dann einfach mal sieht, ob es dann eine Richtungsänderung auch im Aufstand gibt, Aufsichtsrat gibt. Aufstand ist natürlich sehr gut. Ob es da irgendwo eine Veränderung gibt oder ob die das dann so belassen erstmal. Ne? Was wäre wünschenswert? Müssen wir dann irgendwas ändern? Kai?
Och. Ein neuer Trainer wäre ganz gut, ne?
Trainer wäre schon mal vom Vorteil, glaube ich. Und ja, ach Gott, wir haben ja eben festgestellt, wir wissen gar nicht genau, woran es liegt. Ne? Also insofern ist man natürlich so ein bisschen auch auf Blindflug, an welchen Stellschrauben man da noch drehen will oder könnte. Deswegen, also ist das schwierig. Also was man ändern müsste, dass man sicherlich noch Sachen ändern kann, immer, also auch wenn da ein neuer Trainer kommt, wird es ja neue Impulse geben, das ist gar nicht die Frage, es wird auch den einen oder anderen neuen Spieler sicherlich geben, da wird man dann auch gucken, wie das ist, aber sonst, also dazu bin ich dann auch zu blind, was es angeht, woran es denn jetzt lag. Also das ist, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, man kann halt nur auf den Sachen, die funktioniert haben, weiter aufbauen und da halt gucken, dass man das dann gut weiterentwickelt, weil die Anlagen sind ja da und dann die Sachen, die man feststellt, die nicht so gut laufen, weiter abstellt. Aber wie gesagt, da seid ihr, glaube ich, sprechfähiger, wenn überhaupt.
Grundsätzlich ist es sprechfähiger.
Grundsätzlich würde ich da Kai ja auch durchaus recht geben. Also man sieht schon eine Entwicklung, also auch was die Strukturen betrifft, dass man ein bisschen ruhiger agiert, dass man nicht mehr irgendwie Hals über Kopf irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern dass da wirklich offensichtlich zumindest ein bisschen sowas wie ein Konzept dahinter steckt, dass Jonas Bolt Fehler gemacht hat, das ist außer Frage, das machen wir alle, also von daher, das würde ich ihm jetzt gar nicht mal so ankreiden wollen. Und Hauptsache, er korrigiert die auch wieder und das kann er eigentlich bisher ganz gut. Also ich meine, Everton ist er relativ schnell wieder losgeworden. Und da geht dann halt auch, ich denke mal, Leute, die, wo Jonas Bolt sagt, nee, die helfen uns nicht weiter, die werden dann auch jetzt gnadenlos aussortiert. Da ist, glaube ich, nicht viel Herzschmerz dazwischen, sondern er sagt dann, hier, das ist unser Weg und du passt da nicht rein, also musst du gehen. Ich meine, das war ja genau das Gleiche bei Daniel Thune. Also diese Konsequenz, die er mitbringt, die finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, die hat uns auch lange gefehlt. Zumal es eine durchdachte Konsequenz ist und nicht irgendwie wir kaufen mal Ruud van Nistelrooy, weil hilft bestimmt.
Ja, und es wirkt bei ihm auch nicht nach einer ich sag das jetzt, weil ich recht haben will, Konsequenz. Ja. Oder weil ich hier der starke Mann sein will, Konsequenz, sondern man merkt schon, dass da halt dann doch, vielleicht muss man das auch noch mehr artikulieren, das kann natürlich sein, aber auch eine Idee dahinter steckt, in welche Richtung er da auch den Verein führen will oder die Mannschaft führen will, und dem wird das untergeordnet. Also das habe ich schon das Gefühl, dass da zumindest ein Kurs anliegt, in welche Richtung es gehen soll, fernab von wir müssen jetzt aufsteigen und so, sondern auch welchen Fußball man spielen will und wie man sich generell auf dem Platz und neben dem Platz präsentieren will. Und das habe ich schon das Gefühl. Und dass sich dem halt immer mehr alle unterordnen müssen.
Apropos Konsequenz. Hätte Bolt nicht so konsequent sein müssen, nach den beiden Niederlagen gegen Darmstadt und Sandhausen vielleicht schon die Trainernotbremse zu ziehen? Oder ist das auch wie so ein typisches, wenn man aus der Kneipe kommt, hat man Bier mehr getrunken?
Ja.
Im Nachhinein.
Im Nachhinein bist du immer schlauer, aber wir wissen auch nicht, ob unter Horst Rubesch die Spiele nach Sandhausen, was waren das? Regensburg,
Karlsruhe, ja.
Ja, genau. Ob das unter Horst Rubesch besser gelaufen wäre.
Kannst du nie wissen.
Eben. Ja. Von daher ist diese Diskussion echt müßig. Er hat reagiert in dem Augenblick, wo er endgültig den Glauben irgendwie an Daniel Thune verloren hat. Und da auch dann die Konsequenz draus gezogen. Und von daher, warum sollte er das vorher machen?
Ja, das sehe ich auch so. Also die Reißleine zu früh ziehen, also
macht den Aufprall auch nicht angenehm.
Nee, der Fallschirm muss dann ja auch aufgehen, ne? Also, und das ist ja das, was du gesagt hast. Wer hätte, ne? Also wäre das dann unter Rubesch besser gewesen, auch die zwei Spiele, man weiß es nicht, wären die zwei vielleicht ähnlich doof gewesen, dafür die anderen dann noch besser, also insofern wirkte das halt auf mich eher als auch eine Entscheidung, die man sich da nicht leicht gemacht hat, also und keine reflexartige, wir müssen jetzt nochmal zum Ende alles geben und den Trainer rauswerfen Entscheidung, die ja 110 Kilometer südlich von Hamburg jetzt in einer anderen Liga stattgefunden hat. Und das hat ja auch nichts gebracht. Also insofern glaube ich, ist das wirklich Kaffeesatzleserei. Also so wie es war es jetzt halt und so.
Ja. Naja, man hatte ja oder man könnte ja das Gefühl haben, dass es war ja im letzten Jahr so, dass man an Hacking festgehalten hat, obwohl der ja wohl auch schon intern so ein bisschen im Verhältnis zur Mannschaft angezählt war, wie man im Nachhinein gehört hat. Und deswegen lag ja die Vermutung auch nahe, dass Bolt das diesmal nicht wieder so weit kommen lassen wollte, ne? Und dass er deswegen gehandelt hat. Und ob rechtzeitig oder zu früh oder zu spät ist, kann man natürlich definitiv nie sagen. Aber nachgefragt wollte ich wenigstens mal haben.
Ich glaube übrigens, dass wir mit Dieter Hecking in eine zweite Saison gegangen wäre, wenn er sich dem Weg, den Parolen, die Jonas Bolt ausgegeben hat und die halt auch zwangsläufig der HSV vorgeben musste, wenn Hacking sich dem untergeordnet hätte. Hat er nicht und von daher musste er gehen. Das war ja nicht, dass Bolt da wirklich das Vertrauen in Hacking verloren hat in dem Augenblick. Von daher war es auch vor einem Jahr logisch, dass er Hacking nicht rausgeschmissen hat und genauso logisch war es, dann Daniel Thune zu beurlauben, wenn er den Glauben verloren hat.
Gut. Ich verliere nicht den Glauben. Ich glaube jetzt an eine kurze Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob Tanja gesagt hat, dass ihr den HSV-Talk hört auf mein Sportpodcast.de. Ich glaube, sie hat nur gesagt, dass die Saison vorbei ist. Das fand ich ganz schön. Naja, wie fand ich denn das? Egal. Wir wollen mal ein bisschen auf die Spieler gucken in diesem Jahr. Wer denn wiederkommen darf, wer denn weg soll und wen man denn verpflichten sollte. Also ich habe ja gleich gesagt, Tanja, Erling Haaland sollte man mal so im Auge behalten. Könnte ein Schnäppchen sein für den HSV.
Also ich bin ja vor allen Dingen dafür, dass wir den Schonlau aus Paderborn verpflichten. Der ist ablösefrei und so für die Innenverteidigung vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Das wäre so ein Auftrag.
Gut.
Könnte man mal machen.
Topspieler des HSV ist nämlich nicht Bakary Jatta, sondern Robin Meissner, lieber Kai. 3 Spiele, 2,5 bewertet.
Ne? Ja. Schön, dass du jetzt die Liste auch da mal richtig gelesen hast, lieber Sven.
Ja, der ist aber anders eingefärbt hier bei meiner Kickerliste. Also insofern ist das gar nicht so
einfach. Kommt die Rot-Grün-Schwäche durch. Okay. Ja.
Kai, wie fandst du unser Torwart?
Durchschnitt. Also fand jetzt, kann die Kritik, die häufig an ihm hochkam, nicht ganz verstehen. Also ich fand, er hat gute Spiele gemacht, er hat auch mal schlechte Spiele gemacht. Also war nicht herausragend, die Spielzeit. Aber hat jetzt auch für mich jetzt auch keinen Faktor ausgemacht, dass es am Ende nicht geklappt hat mit dem Aufstieg. Eher das halt, um es so zu ergänzen, also dass sich manche da schon so immer auf ihn eingeschossen haben, nachdem er, glaube ich, einmal einen Bock geschossen hatte, war es dann auch bei den entsprechenden Fernsehübertragungen immer, dass er bei etwas, was wie eine Unsicherheit hätte aussehen können, sofort dann eine Viertelstunde darüber diskutiert wurde, was sich dann auch durch Social Media und überall zog. Also habe ich jetzt nicht so gesehen, dass da also irgendwas arg im Argen gelegen hätte.
Dann war Ulreich die signifikante Verstärkung zu heuer, Fernandes?
Ja. Also ernsthaft, Ulreich hat tatsächlich nur eine mittelmäßige Saison gespielt, ja, aber er ist trotzdem besser als heuer Fernandes. Oder zumindest das, was heuer Fernandes bisher beim HSV gezeigt hat. Weil die Sicherheit irgendwie in der Strafraumbeherrschung, die war eklatant besser. Und wenn du guckst, was wir vergangene Saison an Gegentoren nach Ecken kassiert haben und das vergleichst mit dieser Saison, dann ist Ulreich um Welten länger. Besser. Also, ja. Ne?
Welten länger.
Länger, besser halt. So.
Ja. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich traue ja immer noch so ein bisschen den Pollersbeck nach. Weil ich das Potenzial in den Bengeln sehe. Und ich weiß nicht, ob er es abgerufen hätte jemals. Man weiß es nicht, wird man auch nie wissen. Aber auf jeden Fall beim HSV. Aber ich hätte ihm eigentlich vom Potenzial doch schon zugetraut, auf sich die Nummer 1 zu werden. Kai, geht's dir ähnlich?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, er hatte die Chance bei 3 Trainern, 3 unterschiedlichsten Trainern. Und ist gefühlt nie aus diesem, wenn man böse ist, Fleck mal rausgekommen. Also das hat einfach in Hamburg mit ihm nicht gepasst. Ist ein super Junge, ist gar nicht die Frage. Aber ich glaube, das wäre auf Sicht nichts geworden. Insofern bin ich da überhaupt nicht traurig, dass der jetzt nicht mehr da ist.
Also ich denke auch, dass Pollersbeck hat zwar ein Wahnsinnspotenzial, aber auf Dauer ruft er es nicht ab und er wird es auch nie auf Dauer abrufen. Weil genau das, was Kai gesagt hatte, Phlegma. Und wir haben es hier mit verschiedensten Trainern versucht und dann kam immer wieder von Pollersbeck, oh, er hätte sich jetzt einen Privattrainer genommen. Das kam alle halbe Jahr und dann kam doch wieder irgendwie die Kurve nach unten und ja. Nee, hat nicht geholfen.
Gut. Machen wir weiter. Abwehr. Eigentlich die positive Entwicklung der Saison, Stefan Ambrosius. Sind wir uns, glaube ich, einig, ne, Kai?
Ja.
Außer dieses scheiß Kreuzband.
Ich wollte gerade sagen, ein absoluter Jammer, dass das mit dem Kreuzband jetzt wieder passieren musste. Zweimal das gleiche Kreuzband soll ganz übel sein. Mit viel Glück kann er so gegen Frühjahr 2022 wieder angreifen. Sämtliche Daumen sind gedrückt, würde ich sagen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Sowas ist immer bitter, wenn ein so talentierter Spieler, der auch sein Potenzial abruft, dann halt durch seinen Körper da so eingebremst wird. Ja. Das ist erinnert immer an Carsten Behron so ein bisschen.
Ja. Ja. In der Innenverteidigung sonst noch dabei gewesen. Leistner, Van Drongelen, Haier kann man dazu nehmen. Und jetzt vielleicht David und Jung kann man vielleicht auch noch dazu nehmen. Wie seht ihr das Potenzial bei den aufgezählten Spielern?
Also ich denke, dass Haier durch seine, jetzt kommt dieses Fußball, wunderschöne Fußballfachwort Polyvalenz, tatsächlich eine sehr solide Saison gespielt hat, bis gute Saison. Von daher, also das war eine gute Verpflichtung, ganz klar. Mhm. Ich glaube auch, dass Leistner durchaus eine gute Verpflichtung war. Da war halt nur diese doofe Verletzung, die ihn 3 Monate dann ausgebremst hat. Das war schlecht für uns. Was Rick van Drongelen betrifft, kann ich echt noch nicht bewerten. Also bevor sein Kreuzband riss, war ich eigentlich der Meinung, dass es Zeit wird, dass er geht. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, ihn irgendwie herauszukomplimentieren. Aber ich sehe bei ihm irgendwie, er ist in der Entwicklung sehr stagniert und ich weiß jetzt nicht, ob er da jetzt irgendwie doch noch wieder in die Spur findet und sich vorarbeitet. Zumindest heute im Spiel konnte ich das auch noch nicht wirklich entdecken und auch sonst, was er bisher dann seit den unglücklichen Verletzungen gemacht hat, das war immer noch mehr das Querpass-Festival, als dass er wirklich eine Stabilität in die Abwehr gebracht hat. Gideon Jung soll ja wohl den Verein verlassen und ich wünsche ihm einfach nur alles Gute für die Zukunft und ich wäre sehr dafür, dass die Zukunft nicht beim HSV ist. Und Jonas David, schwer zu beurteilen. Also das, was er zu Anfang der Saison gespielt hat, da dachte ich mir so, oha, der muss noch sehr, sehr viel reifen. Heute fand ich ihn ganz okay. Also was er da hinten rausgeschädelt hat, war in Ordnung. Aber auch schwer einzuschätzen, so auf Dauer, ob das reicht.
Gehst du damit, Kai?
Ja, im Großen und Ganzen ja. Also ich glaube halt auch, dass quasi unsere Stamm-Innenverteidigung mit Leistner und Ambrosius, die es ja dann über eine längere Zeit auch war, dass das sehr gut war, also eine sehr, sehr gute Kombi auch. Ich glaube auch, Toni Leistner war auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz eine sehr gute Verstärkung einfach auch für die Mannschaft. Was man da so mitbekommt, wirkt der da auch sehr, sehr wohltuend. Zu den anderen, also Rick van Drongelen ist für mich quasi wie ein Neuzugang. Erstmal, da kann ich noch gar nichts einschätzen. Also der hat so wenig dann auch gespielt und war jetzt so lange verletzt. Bei den anderen, da sehe ich dann auch die ähnliche positive Entwicklung. Und Haier ist halt, wie gesagt, früher sagte man zu meiner Zeit noch Allzweckwaffe, glaube ich. ist jetzt, vielleicht ist dein Wort ist schöner, aber ich kann es mir nicht merken. Und insofern glaube ich, das war auch ein sehr, sehr guter Transfer. Also allein dafür hat es sich dann schon gelohnt, Thion aus Osnabrück zu holen, dass der den mitgebracht hat, weil ich habe mit Osnabrückern gesprochen und die waren da auch sehr, also haben uns beglückwünscht und waren traurig, dass der Haier weg ist und jetzt bei uns ist.
Ja, Vertrag haben sie ja alle noch, also muss man sehen, auch Jung und so weiter haben wir noch ein Jahr Vertrag. Müssen wir einfach mal abwarten, was geht, rausschmeißen kann, will, soll man sie nicht. Mal gucken, ob die dann was anderes finden und sich verändern wollen. Außenverteidiger hatten wir im Prinzip ja nur drei, wenn man Haier nicht mitzählt. Das waren Leibold, Wandjoman und Jamra. Leibold, ich würde sagen, relativ solide gespielt, nicht ganz so auffällig als Vorarbeiter wie in der letzten Saison. Vielleicht wiegt da die Binde auch so ein bisschen, dass er so ein bisschen links, ein bisschen tiefer ging als rechts, man weiß es nicht. Wangnummern eigentlich eine tolle Leistung gebracht über die Saison, auch ein bisschen verletzungsanfällig und man hat auch immer so das Gefühl, gerade so was Flanken angeht, da geht noch mehr. Und Jan Jamra, ja, war ja auch häufiger mal verletzt und hat man auch immer so das Gefühl, so dass das ist nicht alles, was er abruft. Da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Tanja, glaubst du das auch so? Oder?
Da gehe ich größtenteils mit, ja.
Ja, wie langweilig.
Ja, ich meine, bei Leibold, die Vorlagen in der vergangenen Saison, das waren einfach dann wahrscheinlich zu viele, um das diese Saison nochmal so hinzukriegen. Aber nach einem sehr verhaltenen Anfang hat er sich ja schon gut gefangen und scheint dann auch mit der Kapitänsbinde durchaus besser zurechtgekommen zu sein, wenn man ja jetzt mal die 90. Minute im Derby auslässt. Aber ansonsten, also war eine ordentliche Saison, die er gespielt hat. Und Wanyoman, ich glaube schon, der hat noch Luft nach oben, klar. Und ist ja auch noch jung genug, um noch ein bisschen was zu lernen. Aber grundsätzlich war das okay. Und mal gucken, ob er kommende Saison noch da ist.
Ja.
Und bei Jan Jamra, der kann auch deutlich mehr, als er diese Saison gezeigt hat, weil das war zu unkonstant, was er insgesamt gebracht hat. Da waren Spiele dazwischen, wo ich mir dachte, wow, genau so. Und dann kommt wieder so ein Ding, wo er dann komplett auf Tauchstation geht.
Ja.
Schwierig.
Das ist aber, wenn man jetzt so die Abwehr durchguckt, wäre so viel Veränderung in der nächsten Saison gar nicht vonnöten, Kai, oder?
Nö. Also,
jetzt kommt ja der Schonlau noch dazu, den hatten wir schon angesprochen.
Den hatten wir schon, also wenn man da noch in die Innenverteidigung guckt, muss man jetzt ja, also weil das da halt wirklich verletzungsbedingt und mit den Leistungsunklarheiten, glaube ich, eine Baustelle ist. Aber sonst hätte man da, glaube ich, ein solides Gerüst, was die Verteidigung angeht, auf dem Platz stehen.
Im Mittelfeld wollen wir sie auch alle persönlich durchgehen. Amadou Onana, Riesenpotenzial. Hoffen wir, dass er noch ein Jahr bei uns bleibt und nicht irgendwo weggekauft wird.
Wenn er noch ein Jahr bleibt und da auch noch Konstanz in seine Leistung reinbringt, dann können wir ihn für einen zweistelligen Millionenbetrag verkaufen.
Sehe ich auch so, dass da wohl das größte Potenzial im Mittelfeld vorhanden ist. Ja, Aaron Hunt wird ja wahrscheinlich gehen wollen sollen.
Man weiß es nicht.
Aber man weiß es nicht. Vielleicht auch noch ein Jahr Vertrag als Standby oder so.
muss man ja auch sagen, also ich von meinem Verständnis her hat der, also ich möchte nicht sagen, die Saison seines Lebens bei uns gespielt, aber es war schon eine sehr, sehr gute Saison, in den, die er da gespielt hat und diese häufig, diese, was uns fehlt, diese Ruhe und hat er da reingebracht und das hat mir echt gut gefallen, was ich von ihm gesehen habe. Also auch, ich meine, auch Torschütze geworden auf einmal, ne? Also hätte man sich vorher auch nicht denken lassen.
Ja, grundsätzlich glaube ich auch, dass Hand durchaus eine gute Saison gespielt hat, aber ich fand es auch durchaus bemerkenswert, wie er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, weil ihm wurde vor der Saison gesagt, du bist kein Kapitän mehr, wir wollen dich zwar als Führungsspieler, aber nicht mehr so nominell als Führungsspieler. Und da hat er sich dann halt dem untergeordnet und das auch wirklich gut hingenommen.
Ja.
Das muss man ihm zugute halten, aber ich glaube, ehrlich gesagt, seine Zeit ist vorbei und dann sehe ich lieber irgendwie Momo Quateng ein paar mehr Spiele machen, als dass wir Hand nochmal eine Saison durchschleppen.
Ja, durchschleppen ist,
ja,
finde ich, ein bisschen zu hart gesagt.
Das war jetzt sehr polemisch, aber ja.
Also ich denke, wenn man mit ihm eine Lösung findet, die also quasi sich nach Einsatzzeiten richtet oder so, ist das, denke ich, eine Option. Aber da ist halt jetzt auch dann der Spätherbst und der beginnende Winter der Karriere, zumindest beim HSV, jetzt angebrochen. Das muss man dann leider mit einer Träne im Auge, weil diese Spieler alle jünger sind als wir, auch zur Kenntnis nehmen.
Gut. Dass sie jünger sind, daran habe ich mich schon gewöhnt. Ich meine, selbst die Trainer sind ja teilweise jünger als wir.
Ja, Tanja. Aber spielt Gabor Kirai nicht noch und Oka Nikolov, solange
die also noch spielen, habe ich Hoffnung. Zu deiner Beruhigung, Jaroslav Drobny spielt immer noch.
Ah, herrlich.
Aber auch jünger als wir.
Ja.
Ja, also egal.
Also nicht jünger als Kai, aber jünger als wir beide.
Ist Drobo älter als Kai?
Ja.
Ja.
Drobo ist weiter. 79er Jahrgang.
Mhm. Siehste?
Sowas weiß ich.
Komischerweise.
Komisch.
Ich wüsste nicht mal, welcher Jahrgang Kai ist, aber ist egal.
Das müssen wir an dieser Stelle auch nicht vertiefen. So, weiter.
Also, aber man könnte darauf kommen nicht. Jetzt. Aber egal.
Genau, wenn das verraten wird, dann gibt es keine Freigabe für diesen Podcast. Also weiter.
Machen wir mal mit jemandem weiter, der Jahrgang 89 ist. Klaus Schasula.
89 Jahrgang, das hört sich an, als wenn das irgendwie. Also zumindest aus meiner Sicht, als wenn der irgendwie gerade erst laufen gelernt hat, aber ja. Schasula, ich glaube, der kann mehr. Ich hoffe, er kann mehr, weil ansonsten war das diese Saison zu wenig.
Ja, ne? Also das, was man sich von ihm versprochen hat, hat er eindrucksvoll nicht geleistet.
Ja. Also ich glaube, dass er zum Beispiel als Passgeber von der 6 aus durchaus viel besser ist als das, was er bisher gezeigt hat, aber das war zu wenig. Ja. War auch ein bisschen Verletzungspech dabei, aber nee, das reichte nicht.
Kein Widerspruch, ne, Kai?
Nee, kein Widerspruch.
Dann kommt mein ewiges Fragezeichen, hat auch noch 2 Jahre Vertrag. Ja, Ken Zombie. Ich kann den bis heute noch nicht greifen, was er überhaupt spielt und warum. Der rennt immer kreuz und quer über den Platz mit einem riesen Aktionsradius ohne klare Linie. Finde ich. Also ich komme da irgendwo ganz schwer mit klar. Kannst du mir das erklären, was er da macht, Kai?
Vielleicht Football, Free Safety oder sowas.
Ja, so keine Ahnung. Free Safety, das passt schon ganz gut.
Also weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ist der Mittelfeld, ist der Stürmer, also ganz schwierig einzuschätzen, dass er immer wieder gebracht wird. Also da denken sich die Trainer ja auch was bei oder der Trainer. Aber so richtig verstanden habe ich es ehrlicherweise noch nicht, ob das so eine abgeknickte 8 oder eine hängende 10 oder eine, was weiß ich, dreiviertel 11. Keine Ahnung. Also wenn es mir mal jemand erklären kann, gerne schreibt mich auf Twitter an und dann bin ich froh, aber ich kann es nicht.
Ja. Er soll ja auch zu den, in Anführungsstrichen, Streichkandidaten gehören, Tanja.
Ja.
Wie siehst du das?
Also grundsätzlich glaube ich, dass Kim Zombie noch ein bisschen Potenzial hat und dass er auch teilweise ein bisschen zu negativ gesehen wird, weil er hat schon auch gute Spiele auch diese Saison gebracht. Und ist auch durchaus immer mal wieder für einen Treffer gut. Von daher sehe ich ihn, glaube ich, ein bisschen positiver als ihr, aber
dass er gute Spiele macht, ist gar nicht die Frage. Aber ich check halt nicht, was er da spielt. Also vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht kannst du das ja uns erklären, also welche taktischen Vorgaben er da umsetzt.
Dafür müsste ich Ahnung von Taktik haben, das ist das Problem dabei. Ich könnte es auch nicht erklären, was Jeremy Duziak so da regelmäßig spielt. Kann ich dir auch nicht sagen, ob das jetzt eine 8 ist, ob das eine 10 ist oder ob er mehr auf den Flügeln spielt. Weiß ich nicht.
Ich glaube, diese Position 8 oder 10, das kann man sowieso vergessen. Aber bei Duziak finde ich das immer relativ klar. Er ist im Gegenpressing ist er immer relativ weit vorne und lässt sich dann bei Ballbesitz so ein bisschen fallen, dass er als Spieler ist, der dann den Ball auch mit nach vorne passen soll. Das leuchtet mir schon eher ein. Was mir da wieder nicht einleuchtet, ist, warum er jetzt aus dem Kader gestrichen worden ist. Zweimal zu spät,
hat man schon gehört.
War das alles, Kai? Oder ist er wirklich nur zweimal zu spät gekommen? Oder hat er auch irgendwo sich vielleicht zu sehr hängen lassen oder Ähnliches?
Keine Ahnung. Also
Spekulatius, ist klar.
Spekulatius, aber also wenn man so Horst Rubisch so ein bisschen halt auch kennt und so, also ich könnte mir vorstellen, dass es fast nur daran liegt, dass er zweimal zu spät gekommen ist. Vielleicht ist das so Ausdruck einer insgesamt vielleicht ein bisschen auch Müdigkeit oder so, oder dass es da gerade nicht so gut lief. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass da der Trainer Rubisch schon auf diese Sekundärtugenden sehr, sehr viel Wert legt. Und das dann auch so durchsetzt.
Und das war auch dann auch, ehrlich, komplett dumm von Jeremy Duziak. Du kommst in so eine, hast dann wirklich so eine miese Situation, wo der HSV gerade am Wochenende vorher alles verspielt hat und wo Duziak mit seiner Einwechslung auch nicht gerade irgendwie Bäume ausgerissen hat. Und dann machst du so einen Scheiß. Warum? Also, da reicht doch echt für 2 Minuten einmal nachdenken und dann machst du das nicht und dann ist alles gut.
So.
Und dann musst du dich aber auch nicht wundern, wenn du aus dem Kader gestrichen wirst und dadurch, durch dieses komische Quarantäne-Trainingslager sah das jetzt natürlich nach Suspendierung aus oder so, aber
ja. Aber Rubisch hat ja, wann war das, die PK, Freitag, glaube ich, hat er ja auch schon gesagt, also das ist jetzt erledigt, das Thema, und keine bleibenden Diskrepanzen, und Jarry ist wieder im Kader willkommen.
Ja.
Wollen wir mal gucken, ne?
Grundsätzlich ist er auch ein durchaus guter Fußballer, also eigentlich kann man über Duziak und Kittel das Gleiche sagen, die sind beide wirklich gute Fußballer, und wenn sie auch dann irgendwie mal regelmäßig die Körperspannung und die entsprechende Haltung irgendwie auch einnehmen würden, dann würden sie nicht in der zweiten Liga spielen.
Ja, das kann man wohl so sagen. Und bei Kittel ist ja auch immer so, da wird er gefeiert für die Grätsche da gegen Nürnberg, als er da zurückgearbeitet hat vor, ich weiß gar nicht, welchem Tor das war, irgendeinem Terodde-Tor. Aber irgendwo, wenn ich heute wieder gesehen habe, hat er 2 Tore geschossen, wunderbar. Aber da waren Pässe bei, wo ich echt gedacht habe, meine Fresse, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass so ein begnadeter Fußball so einen Ball spielt. Das ist so bei Kittel, vielleicht ist das auch das Problem, was man bei solchen Spielern wie einem Kittel oder auch einem Duziak hat. Man erwartet einfach mehr und man erwartet auch sehr viel von denen, Kai. Geht's dir auch so?
Ja, sicherlich. Man darf ja immer auch nicht vergessen, das ist jetzt, ich schmeiß nachher 20 Euro ins Phrasenschwein, aber
sind auch nur Menschen, ne?
Es sind auch nur Menschen, es sind junge Menschen, Ich glaube auch, dass auch das letzte Jahr jetzt Pandemie für die auch nicht leicht war. Und das soll keine Ausrede sein, aber einfach auch eine Erklärung. Dass halt wir alle auch in unseren Berufen, glaube ich, Phasen hatten jetzt, wo wir gearbeitet haben, wo es einfach nicht gut lief bei uns. Das Problem ist halt nur bei solchen Fußballprofis, dass da dann halt gleich halb Hamburg drauf guckt und das dann zur Kenntnis nimmt. Wenn ich einmal zu spät ins Büro oder ins Homeoffice komme, dann kriege ich das ein deutlich kleinerer Personenkreis mit. Da kriege ich aber auch dann einen Anschiss zurecht. Und dann ist aber auch gut. Und ich denke mal, hier ist es wahrscheinlich ein Stück weit auch ähnlich. Es ist halt dann öffentlich, das ist jetzt nichts Neues, aber das sind halt dann auch junge Menschen, die da auch noch Dinge lernen müssen. Und die spannende Frage ist ja immer, nehmen sie das dann an, was ihnen dann da auch mitgegeben wird? Und der zweite Punkt natürlich, wenn man dann so von Kittel halt seine Sternmomente sieht, oder auch von anderen Spielern, und dann siehst du halt, dass die halt nochmal so einen Rumpelpass spielen, guckt man halt jetzt bestimmt nochmal besonders drauf. Aber es ist halt dann auch zweite Liga. Ne? Also das darf man dann immer nicht vergessen. Gehört das ein Stück weit vielleicht ja auch zum guten Ton. Es sieht dann immer noch besser aus als bei 13 anderen Mannschaften in der Liga, was da gespielt wird. Da muss man vielleicht dann auch mal seinen eigenen oder die Bewertungsgrundlage auch mal ein Stück weit vielleicht dann anpassen oder auf ordentlichere oder solidere Füße stellen vielleicht.
Ja, wir sind außen angekommen mit Kittel. Jatta, Heil, Narei haben wir noch nicht drüber gesprochen. Sind noch die anderen Außenspieler, über die man sich unterhalten könnte.
Amici,
ja, den habe ich jetzt gar nicht mehr drauf, weil der Karlsruhe sich rumtreibt. Da könnte ich auch überhaupt nichts zu sagen. Außer, dass manche sein Potenzial sehr hoch einschätzen. Aber keine Ahnung. Dafür habe ich viel zu wenig gesehen von ihm. Jatta, entwickelt er sich weiter? Tanja?
Ach, da waren schon wieder so ein paar Sachen dazwischen, wo ich mir dachte, oh, guck mal, der kann jetzt den Kopf hochnehmen, bevor er flankt. Also, da waren schon wieder so ein paar Schritte, die er gemacht hat.
Ich glaube auch, ne? Also, er wird wahrscheinlich nicht mehr Weltfußballer des Jahres werden, aber für unseren Verein ist er, glaube ich, nach wie vor ein Gewinn.
Definitiv. Also, gefühlt, wie Tanja so sagt, so jedes Jahr entwickelt er sich weiter, nimmt ein Stück mehr mit, setzt Sachen immer besser um, ist jetzt auf einmal Vorlagengeber par excellence und spielt da echt gut, arbeitet defensiv super, wie ich finde, also ist ähnlich wie Kinsombi halt überall auf dem Platz zu finden, aber bei ihm habe ich halt das Gefühl, dass er halt immer genau da ist, wo der Ball ist und er da einfach ins Gegenpressing sofort rein will. Also insofern fand ich, hat er dieses Jahr einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, einen großen Schritt. Der 1000-Jatta. Und dann mal gucken, wie das da noch weitergeht mit ihm.
Ja. Was mich allerdings diese Saison auch ein bisschen gewundert hat bei Jatta, ist, dass er gar nicht so viele Einsatzzeiten eigentlich gekriegt hat. Daniel Thun schien da jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt zu sein von Jattas Fähigkeiten oder zumindest schien er nicht so richtig ins Konzept zu passen. Also gerade zu Anfang der Saison, also bis Mitte der Hinrunde war ja eigentlich der Platz auch eher an Narei vergeben als an Jatta. Von daher.
Ja, stimmt. Und was man ja auch gemerkt hat, ich meine, waren keine Zuschauer im Stadion. Wenn er gespielt hat, wurde er eigentlich quasi 90 Minuten 1:1 gecoacht. Ja. Also das war ja sehr auffällig. Also da wurde ihm ja alles genau gesagt. Also das hat mich dann schon gewundert. Die Stimme von Thune war da ja auch eher die eines Quarterbacks beim Football. Also die war immer sehr, sehr präsent auch rauszuhören. Aber es war immer Bakker da, Bakker da, Bakker da. Das war schon auffällig.
Ja, Narei haben wir schon angesprochen. Anfang der Saison ein paar Mal gespielt. Und dann?
Also zu Anfang hat er auch tatsächlich ein paar sehr gute Spiele gemacht. Das war so der erste, der unter Thune dann weggebrochen ist. Und plötzlich kam da nicht mehr viel. Heißt ja auch, dass er auf der Verkaufsliste steht und kann ich auch nachvollziehen, weil wenn wir wirklich sagen, Ziel beim HSV ist es oder Philosophie beim HSV ist es, dass sich Spieler weiterentwickeln, habe ich nicht das Gefühl, dass wir Naray noch großartig entwickeln können. Das ist jetzt eine harte Einschätzung, aber das ist einfach so, was diese Saison bei mir hängen geblieben ist. Da habe ich jetzt nichts gesehen, wo ich dachte, so, jetzt hat der Junge den nächsten Schritt gemacht, sondern.
Ja, aber dann über diesen Ergänzungsspielerstatus irgendwann nochmal hinwegkommt, das ist die große Frage und da glaubt man vielleicht gar nicht mehr so recht dran. Ja. 26 ist er auch. Ein Jahr Vertrag hat er noch. Werden wir mal sehen, wie das läuft. Ja, Ogi Heil, muss man sagen, schön, dass er so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Vielleicht wird das zur nächsten Saison ein bisschen mehr, ne?
Oh, mehr ist da auch nicht zu sagen. Mehr also ist das, glaube ich, nicht zu sagen. Das gleiche gilt für Momo Quateng.
Genau.
Lässt sich schwer einschätzen.
Einschätzen können wir jetzt den Robin Meissner so ein bisschen. Dreimal durfte er jetzt spielen. Und also mit ordentlich ist man schon so ein bisschen an der untertreibenden Seite bei dem, was er da gemacht hat.
Ich bin immer noch überrascht, dass man ihm im Stadtteil keinen neuen Vertrag für die U23 gegeben hat.
So.
Deswegen ist er ja dann zum HSV gekommen, weil ja. Vertragsfrei und beim HSV wollte man ihn haben.
Ist manchmal so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Also soll beim HSV auch schon vorgekommen sein.
Soll schon mal vorgekommen sein, ja, durchaus. Aber offensichtlich sieht man beim HSV etwas in Robin Meissner, was man im Stadtteil so nicht gesehen hat. Ja. Und ja, jo. Gucken wir mal, wie es in der kommenden Saison weitergeht. Das waren jetzt drei ordentliche Spiele, ja. Ganz klar. Und wie Horst so schön gesagt hat, das muss er jetzt auch dann immer wieder unter Beweis stellen.
Jetzt kennen Sie ihn.
Jo.
Manuel Witzheimer, Kai?
Hat mir gefallen. Ist ja auch häufig von der Bank gekommen. Hat aber immer gut gearbeitet, fand ich. Da auch viel geackert, wirklich. Und also guter Stürmer, gerne nächstes Jahr mehr davon.
16 Mal ein- und 15 Mal ausgewechselt. Bei 32 Einsätzen. Oh. 31 Mal nicht durchgespielt. Wahnsinn. Ja, kann man auch so sagen, ich finde so typisches Winsheimer-Szene war heute vorm zweiten Tor von Kittel, vom 2-0, wie er dann stabil im Zweikampf auch Körper eingesetzt hat und dadurch den Ball gewonnen hat und ihn dann auch geschickt weitergespielt hat. Fand ich sehr gut, sehr bemerkenswert, auch wenn das keine direkte Torbeteiligung, glaube ich, war. Ja.
Er ist immerhin diese Saison auf 13 Vorlagen gekommen, also von daher, das war schon...
Das ist schon Wahnsinn.
So ein bisschen Kampfschwein, ne?
Ja. Nicht der große Techniker, nichts Filigranes bei, aber wirklich vom Einsatz her unbedingt immer auf voller Höhe. Ja,
aber ob er wirklich nochmal großer Torjäger wird, das wage ich auch mal
zu zweifeln. Das weiß man nicht. Ja, aber muss er ja auch nicht unbedingt. Ne? Wenn dann mit einem Meister zusammenspielt, der dann regelmäßig trifft, dann oder ein Kittel von hinten, da er ihm die Lücken aufreißt, langt dann ja auch zur Not.
Ja, aber das ist dann halt genau das Problem, dass Winsheimer ein Zwei-Stürmer-System letztlich braucht und
ja,
aber das Meissner wird nicht mehr so auch. Oft gespielt. Boah, Meissner hat das heute aber auch als Einzelstürmer gar nicht so schlecht gemacht.
Wir werden sehen. Dann hatten wir da noch so einen Nachwuchsstürmer, Terodde. Ja.
Ich dachte, du würdest jetzt erstmal Wirt und Hinterseher bringen.
Nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr.
Sowas,
ja.
Ich da wollte zumindest noch so einen Good Riddance loswerden, aber...
Wutwitz?
Was? Nein, ich wollte nur einen Good Riddance, den beiden hinten hinterher schicken. War ganz gut, dass die gegangen sind, als sie gegangen sind.
Ja. Beim einen oder anderen hätte es auch ruhig ein bisschen früher sein können. Welchen von den beiden ich jetzt meine, man weiß es nicht. Terodde, dass er geht, ja, ist so, ne?
Ich glaube, das ganze Abenteuer Simon Terodde beim HSV war von Anfang an nur auf eine Saison ausgelegt.
Ja.
Weil Köln nur eine Saison für Terodde bezahlt hat.
Ja.
Und von daher, Terodde war drauf aus, seine Torbilanz in der zweiten Liga noch mal ein bisschen auszubauen. Ist ihm durchaus gelungen, auch wenn er nicht Torschützenkönig geworden ist.
Jo.
Ja. Ist halt die Frage, ob er da nicht dann eventuell ein bisschen zu egoistisch zwischendurch mal war, aber letztlich. Wir haben die beste Offensive der Liga gestellt und da hatte Simon Terodde einen sehr großen Anteil dran.
Jo. Wie groß wird die Lücke sein, Kai?
Die wird schon groß sein. Ganz natürlich, wenn du da so einen Ausnahmestürmer vorne drin hast, ändert sich dann natürlich auch wieder, also wird das Spielsystem natürlich wieder anders werden, weil so, jetzt war es ja so, die Abwehr hat sich immer auf Terodde erstmal konzentriert, dadurch hatten die anderen dann mehr Räume. Wird sich zeigen, ob man da noch aktiv wird auf der Position, noch jemanden holt oder ob man dann mit dem bestehenden Personal in die nächste Saison geht. Aber klar, was hat er jetzt gemacht? 24, 25 Buden. Das hinterlässt eine Lücke, natürlich.
Wir können aber an dieser Stelle ja auch nochmal sagen, dass Sven Töllner hat vorhin vertwittert, dass Dursun hat am Sky-Mikro gesagt, dass er jetzt ein Angebot vom HSV vorliegen hat.
Das habe ich nicht mehr mitbekommen.
Na. Also er wird hier zitiert, also Dursun wird hier zitiert mit, der HSV ist immer eine Option, jetzt ist es soweit, dass ein Angebot vorliegt.
Na.
Gucken wir mal.
Wollen wir gucken. Ja. Hamburger Wurzeln, bestimmt nicht verkehrt. Obwohl da auch natürlich die Erwartungen sehr, sehr hoch sein werden würden, täten.
Ich glaube tatsächlich auch, dass Dursun dann teurer wird als Terodde, weil halt der FC nicht Dursun bezahlt.
Können wir ihn nochmal fragen?
Ja, ich glaube auch. vielleicht macht das ja Schalke.
Man weiß es. Jonas Bolt kriegt das bestimmt hin. Ich meine, Ulreich wurde von den Bayern bezahlt, ja. Terodde von Köln. Kann Darmstadt ja auch nochmal ein bisschen Dursun bezahlen.
Eigentlich eben. Ja, zwei Verträge laufen nur aus. Also Terodde und Hand. Alles andere hat mindestens noch ein Jahr Vertrag. Kriegen wir überhaupt einen großen Umbruch? Sollten wir einen bekommen?
Ich hoffe, dass wir keinen großen Umbruch kriegen, weil es wird zwar jetzt wieder alles in Grund und Boden geschrien, aber letztlich ist es ein guter Kader, den man aber halt an einigen Stellen natürlich noch verbessern kann, das ist keine Frage, aber großartig, erstens ist kein Geld da, um da jetzt groß Umbruch zu machen. Und zweitens sehe ich da auch wirklich nicht die Not, um da jetzt nochmal so viel Unruhe reinzubringen.
Aber wenn der Kader so gut ist, warum passt das dann nicht, klappt das dann nicht mit dem Aufstieg?
Das haben wir uns ja vorhin schon gefragt und haben keine Antwort gefunden. Also am Kader liegt es nicht.
Am Trainer liegt es nicht? Am Vorstand auch nicht.
Ja. Hm. Vielleicht waren auch einfach mal wieder drei weitere besser. Also
soll vorkommen.
Soll ja mal passieren. Aber ich glaube auch, jetzt, da wird nicht viel passieren im Kader. Also man wird vielleicht noch ein, zwei Spieler holen, also maximal pro Mannschaftsteil ein. Es werden noch der ein oder andere, der wird dann noch gehen aus diesen Mannschaftsteilen jeweils. Und dann wirst du mit einem zur Hälfte schon gut eingespielten Kader dann in die Vorbereitung gehen. Und glaube ich, kann es dann da auch gut auf Sachen aufbauen einfach und das dann fortführen. Also viel Überraschung erwarte ich dann nicht. Mhm. Und das ist ja auch mal ganz gut.
Es sind natürlich auch viele Spieler da, die noch Entwicklungspotenzial haben. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Haben wir eben ja auch in der ja, in die eine oder andere Richtung. Aber da müssen wir einfach mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt und was da passiert. Ändern können wir es ja eh nicht. Und fordern können wir viel, bringt aber nichts.
Och.
Doch, geht's dir dann besser?
Wer weiß, wer uns alles hört.
Ja, wer weiß es schon. Ob uns überhaupt jemand hört. Wer tut sich sowas an? Das ist etwas, was ich mich auch schon häufiger mal gefragt habe. Ja, Kai, worauf freust du dich in der nächsten Saison?
Start!
Entschuldigung. Hallo Kai. Tatsächlich Stadion, wenn es denn wieder vertretbar und sicher ist, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ich freue mich auf die ein oder andere Auswärtsfahrt, die dann möglich sein wird, hoffentlich. Auf eine spannende Saison möchte ich gar nicht sagen, also weil spannend bedeutet dann ja am Ende im Zweifel nur, dass wir es verkacken. Aber hauptsächlich freue ich mich endlich drauf, dann mal wieder an einem Sonntag um, was ist es dann, 13 Uhr? 13:30 mittlerweile, ist ja egal, im Volkspark zu stehen, bei Regen, Wind, Sturm und Schnee, mir einen Sonnenbrand im Zweifel zu holen oder die Füße abzufrieren. Und total heiße, oder beides, genau. Im Mai durchaus möglich. Oder April. Und dann halt total heiser wieder nach Hause zu gehen. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Das fehlt doch, muss man sagen. Aber ich hoffe mal, dass sich das alles so hingehend entwickelt, dass es dann, dass man sich nicht dann vor die Frage stellen muss, es ist erlaubt, aber eigentlich wäre es noch total doof, das jetzt zu machen, sondern dass es dann wirklich auch so ist, dass man da mit gutem Gewissen dann wieder ins Stadion gehen kann und Fußball gucken kann, wobei sich für uns natürlich die Frage stellt, ob unsere Plätze überhaupt irgendwann mal wieder freigegeben werden, weil ich glaube halt, Stehplätze werden sicherlich im Zweifel noch länger problematisch sein als genau definierte Sitzplätze. Ja.
Das ist wohl durchaus möglich. Man muss sehen, wie sich das Ganze entwickelt und was das nicht alles wieder so sein wird, wie es früher mal war. Ich glaube, das ist wohl relativ deutlich und auch da darf man sich auch keine Illusionen hingeben. Ne?
Ach, das wird aber wieder kommen. Glaub das mal nicht. Das wird.
Ich glaube, diese Pandemie und alles drumherum, das wird schneller aus dem Kollektivgedächtnis verschwinden, als wir uns das jetzt im Augenblick vorstellen können.
Wir werden sehen. Ja.
Dann worauf freust du dich denn, Sven?
Ich freue mich, euch dann mal wieder zu sehen. Nicht nur hier so doof über Skype, sondern richtig schön mit euch im Stadion. Ja, stehend wäre natürlich am schönsten.
Begrüßung umarmen. Das wird doch toll.
Umarmen, ja.
Das habe ich seit anderthalb Jahren nicht gemacht.
Ja. Was war dieses Umarmen nochmal gleich?
Ja. Neulich stand der Sven bei mir vor der Tür und ich konnte ihn nicht umarmen. Tja. Das ist echt scheiße. Das gehört sich nicht,
ne. Also vor deiner Tür zu stehen. Ich weiß. Ja. Ich habe mich auch fast geschämt.
Immerhin hast du nicht gesungen.
Das war auch der Tag, wo Tune entlassen wurde, wo die PK war. Ja, also insofern war uns auch nicht nach Singen zumute. Vielleicht mal eine Saison mit dem Trainer. Dritte Saison von Jonas Bold ist ja auch so ein Ding. Ne? Da könnte es wirklich auf 3 Jahre schaffen. Spannend wird natürlich auch, was da im EV passiert, ne? Ja. Wer sich da aufstellt und wie sich denn die Mitgliederversammlung da gestaltet. Also das wird, finde ich, nochmal sehr interessant werden.
Hast du unsere Bewerbung schon abgeschickt?
Du bist Präsident, ich bin nur Vize.
Ja, also deswegen musst du ja... Nee. Das habe ich an dich delegiert.
Ach so.
Das darf ich.
Stand heute. Gut.
Ja, du müsstest es dann vorschlagen. Das ist dann ja so, ne, so quasi... dass du der Mitgliederversammlung dann Tanja vorschlägst.
Nee, das müsstest du dann machen, weil als Vize den Präsi vorzustellen, schlagen. Egal. Ja,
das, würde deine Verbundenheit nochmal dokumentieren an richtiger Stelle.
Verbunden oder verbeult oder irgend sowas werde ich dann sein. Man weiß ja. Es nicht. Haben wir noch was, worüber wir noch reden müssen bei dieser Saison? Sie ist zu Ende. Ja.
Relegation ist noch.
Aha. Relegation, ja, das ist. Also da hatte ich ja schon fast gedacht, dass da eventuell im Stadion schon so was weiß ich wieder, so 500, 800 Leute oder so zugelassen worden wären. Wenn man sich denn dafür qualifiziert hätte.
Also ich bin eigentlich ganz froh, dass wir das nicht getan haben, weil auch noch Relegation von draußen, also oder von zu Hause aus beobachten, das geht nicht. Also Kai wird mir da zustimmen, sondern Relegationsspiel auswärts, das muss man halt live vor Ort sehen.
Eben, das hilft nichts und vielleicht deswegen auch umso versöhnlich, ich glaube, Tanja, du sagst es ja auch immer, ne? Also Aufstieg ist nur echt, wenn man dabei ist im Stadion und das ist ja hoffentlich nächstes Jahr wieder möglich, also insofern sollten wir vielleicht alle ganz gute Dinge sein.
Eben. Ja, der Verein auswärts war so rücksichtsvoll auf uns zu warten mit dem Aufstieg.
Eben, und wir haben dann jetzt so Auswärtsfahrten, kurze Wege.
Ja.
Ja. Ach, wird das schön.
Ja.
Ja.
Und wenn's gut läuft, ist dann Berlin, die ist der nördlichste Bundesligist dann. Oder schlecht läuft, je nachdem. Ne? Das kann passieren.
Ja.
Auch komisch ist.
Ja, das wird auch schon spannend, wenn jetzt Köln auch noch.
Ist Berlin nördlicher als Wolfsburg?
Ja, so ganz leicht, glaube ich.
Ah. Du bist leicht, glaube ich. Aber wenn Köln jetzt wirklich auch noch in die zweite Liga käme, das wäre natürlich ein ganz schöner Brocken dann, was man dann da so an Schwergewichten hätte in der Liga, so mit Düsseldorf, Hannover und so weiter noch zusammen. Das ist schon.
Hannover kann ich ehrlich gesagt nicht mehr ernst nehmen. Also die sind ja noch schlimmer als wir.
Riecht bloß keinen auf, ne?
Sag das mal Tobi.
Alles gut.
Oder Ansgar.
Die direkt Betroffenen. Seid gegrüßt. Gut, ich würde sagen, wollen wir noch was? Nö, ne?
Nö, machen wir die Saison dicht.
Machen wir die Saison dicht. Wir haben eine Pause zu wenig gemacht. Mein Sportpodcast wird mir verzeihen oder auch nicht. Bleibt denen auch überlassen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir fürs erste Schluss heute. Schönen Dank fürs Zuhören, schönen Dank fürs Dasein, Kai.
Da nicht für.
Und schönen Dank fürs Mitmoderieren, Tanja.
Ich danke dir, Sven.
Ein Jahr lang. Wahnsinn. Wieder ein Jahr lang. Und dann hören wir uns demnächst mal wieder hier beim HSV-Talk auf meinem Sportpodcast. Bis dahin. Nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.